Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders.
Worüber reden wir heute?
Heute reden wir um eine fast vergessene Form der Informationsübermittlung, um den Kurzwellenhörfunk und um einen sehr, sehr unheimlichen Sender aus Russland. Und um hunderte von Rundfunkbegeisterten, die zu diesem Sender alle möglichen Theorien entwickelt haben. Das Internet hat ja unsere Kommunikation völlig neu organisiert, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Man kann, glaube ich, sagen, das Fax ist tot.
Ja.
Dem Festnetztelefon geht's auch nicht besonders gut. Und selbst Fernsehen und Radio kommen mittlerweile hauptsächlich über das Internet. Wie das Morgenradio zum Beispiel auch. Ist auch einfacher. Hätten wir die Idee zum Morgenradio beispielsweise vor 80 Jahren gehabt, dann hätten wir durchaus Probleme gehabt. Momentan haben wir Hörende in Deutschland, Schweiz und Österreich, aber auch in den USA, Kanada, Niederlande, Italien, Israel und Tschechien. Selbst in Neuseeland sitzt jemand, der regelmäßig am Montag die kostenlose Sendung hört.
Das hört sich an, als wenn wir Tausende von Hörer hätten.
Nee, das waren alle. Wir hätten wohl einen Kurzwellensender starten müssen. Und es ist nicht ganz so einfach wie einen Podcast. Mein Großvater besaß noch einen sogenannten Weltempfänger. Er hatte persönlich im Dritten Reich die Erfahrung gemacht, dass es ganz praktisch war, wenn man auch Informationen aus dem Ausland bekommt. Er war Funker, muss man dazu sagen. Wir saßen dann manchmal für Stunden an diesem Gerät und ich drehte an dem großen Knopf, bis plötzlich wieder irgendein Sender zu hören war, meist in einer fremden Sprache. Kennst du sicher auch, oder?
Ja, ich glaube, wir hatten auch sowas. Oder nee, so, wir hatten keinen Weltempfänger, aber auch so ein riesen Röhrenradio.
Ja. Gemeinsam haben wir dann immer versucht zu erraten, was das wohl für eine Sprache ist. Da gab es viel Russisch, da gab es viel, was wir als Chinesisch identifizierten. Es gab auch viel Englisch, ganz viel Englisch, meistens Amerikanisch. Aber es gab auch afrikanische Sprachen zu hören. Also, so haben wir das diagnostiziert. Und die denkbar fremdartigste Musik meistens noch kostenlos dazu. Mit dieser großen Holztruhe, mit diesem Holzkoffer, war man drahtlos mit der Welt verbunden. Da legst du nieder, gell? Es ist heute nicht mehr so aufsehenerregend, wo jeder einen Internetempfänger in der Hosentasche hat, aber damals war das wirklich toll. Die Kurzwelle ist das Sendeformat, das aus technischen Gründen am besten kann. Man braucht zwar ganz schön Saft, 100 bis 500 Kilowattstunden müssen sie schon sein, aber dafür überträgt man dann in die ganze Welt. Denn die Kurzwelle geht vom Sender aus in alle Richtungen, das ist nun mal die Physik, aber die wird an unserer Ionosphäre reflektiert. Und das immer wieder, bis das Signal einmal um die Welt rum ist.
An unserer was?
An einer Sphäre ganz weit weg von der Erde. Und die ist voller Ionen und da kommt die Kurzwelle nicht durch, sondern wird reflektiert. Mhm. Kommt irgendwie dann schon durch, aber halt schlecht. Es gibt auch jetzt noch immer einen Haufen Kurzwellenfans. Und die verbringen auch immer noch viel Zeit vor ihren Geräten. 4000 sind allein in Deutschland, die sich in Clubs und Vereinen organisiert haben. Und die finden immer wieder ganz faszinierende Sachen. Wie zum Beispiel eben im August 1976, als zum ersten Mal folgendes Signal empfangen wurde. Im Prinzip ein sich dauernd wiederholendes Signal. Sehr seltsam, einfach nur so ein Buzzer. Bzzp, bzzp, immer wieder. Und das den ganzen Tag. Und seit 1976 ununterbrochen.
Ach, immer noch, heute auch noch.
25 Mal pro Minute wiederholt sich dieser seltsame Ton 24 Stunden am Tag. das eine tiefere Bedeutung? Wer betreibt denn bitte so einen komischen Geistersender und wo steht der eigentlich? In den späten 70er wurde dieses Signal, das man auch heute noch unter 4625 kHz empfangen und hören kann, zu einem Dauerthema unter den Funkamateuren. Ein Enigma, ein Mysterium, ein Rätsel, der Geistersender. International heißt er The Buzzer, wegen diesem Buzz. Mhm. Doch noch rätselhafter wurde das Signal, als es plötzlich nach 6 Jahren Beobachtung von einer gesprochenen Nachricht unterbrochen wurde. Die klang dann so.
Девятка, единица, четверка. Я уже был.
Brechen wir das ab?
Also ich kann ja kein Russisch, das hat sich aber danach so angehört.
Aber Russisch, da wusste man, das ist Russisch. Auf Deutsch heißt es Ja, UVB 76, Ja, UVB 76, 180, 08, Bromal, 74, 27, 99, 14, 1, 8, 0, 0, 8, Boris, Roman, Olga, Michael, Anna, Larissa, 7, 4, 2, 7, 9, 9, 1, 4. Und dann wieder von vorne. Und da sind wir wieder.
Tolle Nachricht.
Nach einigem Forschen fanden sich 3 Funkbegeisterte rund um den Globus, die das Signal gemeinsam triangulierten. Frag mich bitte nicht, was das genau ist, aber es ist im Prinzip das gleiche Verfahren, wie es heute jeder beim Navigieren auf dem Handy benutzt. Wenn man 3 Empfänger hat und die Signalstärke messen kann, kann man an einen Punkt auf der Erde bestimmen, wo das Signal wohl herkommen muss. Sie fanden also die Koordinaten des Senders, circa 40 Kilometer nordöstlich von Moskau, in einem Waldstück nahe eines Orts namens Povarovo.
Oh.
Povarovo. Ein kleiner Ort, der auf Google Maps ungefähr genauso ausschaut, wie man sich einen kleinen Ort in Russland vorstellt. Das atmet da alles so ein bisschen den Geist vergangener Sowjetästhetik, aber es wirkt das Gegenteil von einladend auf mich, ehrlich gesagt. Aber da gäbe es eine alte Militärstation, fand man dann so heraus. Und das macht die Sache natürlich nur noch gespenstischer. Weil ein solches Signal zu betreiben, das ist ja nicht gerade eine billige Angelegenheit.
Ach, warum?
500 Kilowattstunden den ganzen Tag?
Ach so.
Es war sicher nicht so, dass da jemand aus Versehen beim Verlassen irgendwie den Strom nicht ausgeknipst hat oder so. Das hätten die dann schon gemerkt.
Auf der Stromrechnung spätestens. Ja.
Sind da vielleicht in diesem Rauschen, in den verborgenen Frequenzen Nachrichten versteckt? Was will uns dieser komische Code sagen? Steuert die Sowjetunion von dort aus ihr Agentennetzwerk in aller Welt? Auf jeden Fall, das ist ganz klar, das Ganze hat einen geheimen militärischen Sinn. Da waren sich alle einig. Herrschte ja auch der Kalte Krieg.
Mhm.
Bald meinten die Geisterjäger, dass es sich hier nicht um ein automatisch erzeugtes Zeichen handelte. Das war kein mechanischer Buzzer, so die Theorie, haben die genau ausgemessen. Das war auch kein Loop. Die kleinen Schwankungen zwischen den einzelnen Buzzertönen machten klar, dass da ein Mensch saß, der in regelmäßigen Abständen manuell den Buzzer drückte. Rund um die Uhr saß da ein russischer Soldat und drückte stundenlang 25 Mal in der Minute eine Taste. Na, ich meine, die werden sich schon abgewechselt haben. Aber warum? Warum? Die einleuchtendste Theorie war bald, dass es sich hier um eine sehr simple Implementierung einer Dead-Hand-Switch handelt. Das hast du sicher noch nie gehört.
Nee.
Ein toter Handschalter.
Oh Gott.
Ja, das klingt gruselig, gell?
Frankensteinhand.
Und wenn man recherchiert, was das genau ist, dann wird's gleich noch viel gruseliger. Mm. Also, wie gesagt, Kalter Krieg. Der war ja hauptsächlich deshalb so kalt, weil ein heißer Krieg das Ende der Welt bedeutet hätte. Der Ostblock und die NATO hatten so viele Atomwaffen, dass sie die Erde ein paar Mal komplett von organischem Leben befreien konnten. Die Zahl 24 Mal, die als Faktor für diesen Overkill, so nennt man das, bei uns in der Friedensbewegung damals kursierte, T ist natürlich wissenschaftlich nicht akkurat. Aber ist auch scheißegal.
Einmal wird ja schon reichen.
Einmal reicht.
Ob es dann 18 Mal oder 24 Mal ist, ist irgendwie auch egal.
Nee, wenn beim ersten Mal tot ist, zählt man nicht mehr mit. Mhm. Beide Großmächte arbeiteten dann natürlich bald an Strategien, dem Gegner trotzdem besiegen zu können. Mit einem sogenannten Enthauptungsschlag. Also das ist so wie in schlechten historischen Romanen oder Fantasy-Romanen. Erschlägt man den Oberboss, ist die Schlacht geschlagen. Also, wenn man nur schnell genug eine riesige Anzahl an Bomben ins Feindesland wirft, bevor der reagieren kann, dann hat man den Kalten Krieg, den jetzt heißen Krieg, gewonnen. Wenn man einfach also Russland oder die USA schnell genug komplett zerstört. Und das wurde durchaus technisch machbarer und machbarer. Heutige Interkontinentalraketen, und wir haben immer noch genug, die fliegen mit bis zu unfassbaren 29.000 Stundenkilometern und treffen ihre Ziele trotzdem auf 5 Meter genau, selbst wenn die 13.000 Kilometer weit weg sind.
Das ist ja grauenvoll.
Das lässt zwischen der USA und Russland nicht mal 15 Minuten Reaktionszeit übrig. Damit aber das gegenseitige Drohszenario auch weiterhin funktioniert, musste dazu auch eine Gegenstrategie entwickelt werden. Und die nennt man Dead Man's Switch. Oder kurz gesagt, selbst wenn ihr uns kaputt macht, hauen wir euch auch noch zu Klump, Ella Badge. Das klingt jetzt ein bisschen gruselig, Dead Man's Hand. Und das ist es auch. Aber vielleicht hat diese gruselige Technologie uns vor dem Atomkrieg bewahrt. Und die allereinfachste denkbare Implementierung ist vielleicht UVB-76, dieser komische Geistersender. So die Spekulation. Wenn eine Atombombe Moskau trifft, dann stirbt auch der Soldat, der Tag aus, Tag ein, den Taster drückt. Wenn dieses Signal plötzlich nicht mehr da ist, zünden sich dann automatisch die russischen Atomraketen von selber.
Ach was.
Ja, das hat man den Russen ja gern unterstellt, dass sie eher zu den simplen und robusten Lösungen neigen, so wie der Bleistift im Weltall und so ähnliche Legenden. Heute sagen wir ja gerne, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Die Sowjetunion ist auf jeden Fall zerfallen und die geschätzten Ausgaben fürs Militär sind in Russland selbst heute nicht die gleichen wie damals zur Sowjetzeit. Das Signal hat aber nicht aufgehört.
Mhm.
Noch immer kann man es hören. Mittlerweile klingt es ungefähr so. Reicht's oder sollen wir weitermachen? Doch tatsächlich ist UVB-76 nicht mehr das gleiche, was es einmal 76 war. Denn eines Tages hörte es komplett auf. Aber es stiegen keine Raketen aus den russischen Silos. Einen Tag lang gab es kein Signal. Das war am 7. Juni 2010. Aber am nächsten Tag erklang es wieder und klingt seitdem so wie oben. Doch an diesem Tag wurde es kurz unterbrochen. Und auch das haben die Funkamateure aufgezeichnet. Das klang so. Ist sehr schwer zu erkennen. Erkennst du es?
Spanisches.
Nee, das ist Tschaikowski. Schwanensee, der Tanz der vier kleinen Schwäne. Seltsam, oder? Schwanensee. Woher kam eigentlich das neue Signal? Was war da überhaupt passiert? und wieder begann die Jagd nach dem Standort des rätselhaften Geistersenders. Aber irgendwas stimmte nicht. Das neue Signal schwankte in seiner Stärke praktisch kaum. Und das ist natürlich bei der Triangulation der Schlüssel. Es war, als wurde das Signal von vielen verschiedenen Sendemasten ausgestrahlt, die über Nordrussland verteilt sein müssten. Noch während man aber an dieser Knobelaufgabe saß, fing man schon wieder ein komisches Signal von UVB 76 auf. Statt alle paar Jahre eine Sprachnachricht, hört man jetzt alle paar Monate Menschen reden. Ich erspare dir jetzt mal das Rauschen in den Ohren und sag's einfach so. Denn da war 2001 ein Mann, der auf Russisch sagt, hier 143, ich empfange den Generator nicht. Und ein anderer Mann antwortet, das ist, was der Betriebsraum sendet.
Ah ja.
Unheimlich, oder? Und dann gab's noch eine Frauenstimme, die hat langsam rückwärts von 9 bis 1 gezählt. Und dann haben sie noch ein Fragezeichen gemorst. Oder da gibt's noch den Mann, der sagt, es müsste eigentlich funktionieren, aber es ist so schwach.
Wie kann man denn bitte schon ein Fragezeichen morsen?
Da gibt's einen Morsecode dafür.
Für ein Fragezeichen?
Na klar.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Es gibt eine ganze lange Sammlung von Aufzeichnungen. Die meisten kann man auf Soundcloud hören. Ich fand besonders schön ein 5-Stück aus dem Jahre 2010. Das heißt in der Dateiverzeichnis Strange Music. Die Funkamateure rätseln, was das wohl für ein seltsamer Song ist. Ihr könnt ja gerne mitraten. Und, was ist erkannt?
Eindeutig.
Ja. Das können nur Deutsche kennen, die in den 70ern Kinder waren.
Ja, ich weiß nicht, Genghis Khan hieß die Gruppe, glaube ich.
Ja, das war genau das hier.
Genau. Russland ist ein schönes Land.
Also man kann sagen, was man will. Irgendjemand bei dem Geistersender hat echt Humor, oder?
Hey, krass.
Aus diesen und vielen anderen Aufzeichnungen schlossen die Geisterjäger, dass der Sender einfach aus einem Mikro besteht, der irgendwo im Raum steht. Drum hört man auch manchmal Gesprächsfetzen oder Hintergrundbrummen oder einmal besonders besorgniserregend 2016 das hier. Klingt nicht gut, gell?
Klingt nicht mehr so lustig.
Ja, ich meine, wenn das wirklich so eine idiotische Dead-Mans-Schaltung ist, ja, und die müssen jetzt schnell das Studio räumen, weil es brennt, wer garantiert uns denn dann bitte, dass nicht der Dritte Weltkrieg ausbricht? Mhm. Kaum war übrigens das Studio bei Moskau geräumt, sind doch glatt mehrere Funkfreaks nach Povarovo gefahren und haben den Sender gesucht. Und einen verlassenen Bunker gefunden. Ein alter Mann berichtete, klar, natürlich, ein alter Mann, wie in einem schlechten Fantasy-Roman. Der berichtete, wie die Anlage nach einem großen Sturm innerhalb von 24 Stunden ruckizucki geräumt wurde. Ein großer Laster nach dem anderen hätte alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Und in den langen, verlassenen Fluren des Bunkers, die zum Teil auch halb unter Wasser standen, fanden die Funker doch glatt eine große Kladde, ein Buch, in der feinsäuberlich die meisten der gesendeten Nachrichten bis eben zu dieser Sturmnacht 2010 gesammelt sind. Der Zusammenhang mit dem Militär war bewiesen.
Stand das da drin?
Ja, da war ein Siegel drauf. Aber das erklärt natürlich nicht, was UVB 76 jetzt wirklich ist. Für einige der Funkfreaks und für viele Menschen im Internet können wir da, wenn wir wollen, praktisch der Apokalypse beim Ticken zuhören. Wenn der Ton, der da seit Jahren gesendet wird, auf einmal aufhört, dann... Aber es gibt natürlich auch ganz andere Theorien. Denn ich meine, ganz ehrlich, wenn das eine tote Handschaltung ist, warum dann überhaupt was anderes senden, so wie Genghis Khan? Und warum das alles aufschreiben?
Und dann das Buch liegen lassen.
Und dann das Buch liegen lassen. Auf der Website ist übrigens ein Link zu den Fotos dieser Kladde. In Wirklichkeit ist das Rätsel gelöst, auch wenn es viele Verschwörungstheoretiker nicht wollen. Man muss nur die Wikipedia in Russisch angucken. Da wurde ein Hobbyfunker nämlich zum Militärdienst eingezogen und fand bei der Musterung in einem Regal ein gerahmtes Bild, das sich direkt auf UVB 76 bezieht. Eine Art von Urkunde. Der Offizier am Schreibtisch davor, der hatte da jahrelang gearbeitet. Nix mit Geheimhaltung. Es handelt sich um einen Sender, mit dem das Militär in Westrussland Truppenverlegungen organisiert. Die werden halt nicht oft verlegt. Und der Buzzer ist natürlich mechanisch erzeugt und er soll nur dafür sorgen, dass niemand anderes diese Frequenz benutzt. Und tatsächlich gibt's noch mindestens zwei andere Sender außer UVB 76, die in Russland ununterbrochen ein Signal senden. Funker nennen UVB den Buzzer, aber es gibt auch noch den Pip und das Squeaky Wheel. Das anzuhören erspare ich euch. Also nicht der Sender der Apokalypse.
Aber da bin ich ganz froh, ehrlich gesagt.
Aber immerhin ein Rätsel, das jahrzehntelang Hunderte von Menschen auf Trab gehalten hat. Und das jeder auch noch heute im Radio hören kann, wenn er will. Und wer will, kann auch, wie unzählige Verschwörungstheoretiker immer noch, an die gruselige Erklärung mit der toten Hand glauben. Ich finde, es hat ja auch irgendwie etwas morbide Romantisches. Der einsame Soldat im Bunker, der stundenlang eine Taste drückt, um den Weltuntergang zu verhindern. Wie Tartarus oder Atlas oder wie Prometheus.
Am ehesten wie Sisyphus.
Am ehesten wie Sisyphus. Wir müssen uns Sisyphus als einen extrem gelangweilten Menschen vorstellen. Ich meine, einen beschisseneren Job gibt's ja irgendwie nicht, oder? Du setzt dich jetzt da hin und drückst die Taste alle 20 Sekunden.
Die nächsten 80 Jahre.
Du hast mir Musik rausgesucht.
Yep.
Und zwar?
Es hat etwas von russischer Folklore und die Band heißt Kismet Folk Dance Orchestra. Mhm. Es ist ein russisches Medley.
Ein russisches Medley. Ja. Der geneigte Hörer mag als zweiten von den vier Songs, die da gespielt werden, die Tetris-Melodie erkennen. Mhm. Ist so. Vielen Dank an euch Lieben fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag und auch gut durch die kommende Nacht und feiert ein schönes Christi Himmelfahrt oder Vatertag, je nachdem, was ihr da feiern wollt. Wir denken auf jeden Fall an euch und wir hören uns dann am Freitag wieder.
Also Tetris-Melodie ist mir nicht aufgefallen, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich nie Tetris gespielt habe.
Ja, auf meinem Gameboy. Wo waren wir? Bei euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders.
Und Nazdrowje. Nee, wie sagt man?
Das heißt, glaube ich, Prost.
Ja, das andere war Dobre Dien. Und wie sagt man zum Abschied?
Keine Ahnung.
Naja, ciao.
Ja, und ciao. Schönen Feiertag. Tschüss.